turbulente Bewegung in der Atmosphäre eines fernen Sterns. Hierzu begrüße ich Dr. Norbert Junkes vom Max-Planck-Institut für Radioastronomie in Bonn und Effelsberg. Schönen guten Tag, Dr. Junkes.
Ja, schönen guten Tag, Herr Höhner.
Astronom ist es gelungen, den roten Riesen Antares genannt, der in etwa 600 Lichtjahren zu sehen ist an unserem Himmel im Sternbild Skorpion, zum ersten Mal so ein Objekt, ja, wie soll ich sagen, bildlich darzustellen. Also nicht nur als Lichtpunkt, wie das bisher ist, sondern als Scheibe. Können Sie das den Hörern mal etwas genauer erläutern, was da zu sehen ist?
Es sind Oberflächendetails von diesem Stern. Und das Besondere daran ist ja, Sterne, die sind ja auch um so vieles weiter weg als unsere Sonne. Der Vergleich wäre hier, während das Licht von dem fernen Stern Antares 600 Jahre braucht, ehe es hier bei uns in Teleskopen eintrifft, sind bei der Sonne gerade mal 8 Minuten. Und das heißt natürlich, dass man bei der Sonne schon mit bloßem Auge Unterschiede sehen könnte oder kann, wenn man es entsprechend eben abdunkelt und sich vor der starken Strahlung schützt. Und bei diesem Stern braucht es allerdings dann auch schon einen ganz anderen Aufwand. Und das gelingt auch gar nicht mal mit einem einzelnen Teleskop, sondern die Messmethode war folgende, dass man mehrere Teleskope im nahinfraroten Bereich der Strahlung, des Spektrums zusammengeschaltet hat und da eben die Auflösung eines virtuellen Riesenteleskops von über 100 Metern erreicht hat. Und damit ist es jetzt tatsächlich gelungen, Struktur bei diesem fernen Stern zu erkennen. Details, also zwei Maxima der Strahlung auf der Oberfläche selber, aber auch das abgestrahlte Material. Sie haben es ja bei der Anmoderation schon gesagt, roter Riesenstern. Tatsächlich ist es nicht nur ein roter Riese, es ist sogar ein roter Überriese. Auch unsere Sonne wird ja im ferneren Verlauf ihres Lebens sich mal zu einem roten Riesenstern aufblähen. Aber so ein Stern wie Antares hat noch eine viel größere Masse als die Sonne. Und da hat er einen Durchmesser, der den der Erdbahn sogar um Mehrfaches übertrifft. Dieser Stern selber ist 3-mal größer als die gesamte Bahn der Erde um unsere Sonne. Und Sterne in ihren späten Entwicklungsphasen, wie eben auch Antares, die strahlen eine ganze Menge Material ab, der sogenannte Sternwind. Und das ist es eben, was man ebenfalls auf diesem Bild sieht, in den äußeren Zonen dieses Sternbildchens in klumpiger Struktur das rausgestrahlte Material. Und bevor so ein Stern schließlich dann als Supernova explodieren wird, wird eben noch eine ganze Menge Material in die Umgebung abgestrahlt.
Das Bild wirkt auch nicht homogen. Also man hat den Eindruck, als würde der Stern sehr wabbern. So will ich das mal versuchen, bildlich darzustellen.
Und das ist eben auch, sagen wir mal, das Neue an der Messung, dass das erstmalig bei einem Stern außerhalb unseres Sonnensystems, also bei einem anderen Stern als unserer Sonne selbst eben gelungen ist, entsprechende Strukturen, entsprechende Abbildungen dieses Materials darzustellen.
Das wäre ein erster Schritt, auch andere Sterne auf diese Art und Weise zu untersuchen. Das ist für mich jedenfalls als Außenstehender doch ein ziemlicher Sprung in eine neue Dimension in der Beobachtung.
Das ist es durchaus. Und es sind eben auch nur ausgewählte Objekte, bei denen das überhaupt möglich ist. Mir würde außer Antares, übrigens der Hauptstern im Sternbild Skorpion und jetzt in der klaren Nacht eben auch tief im Süden an unserem Sommerhimmel zu sehen, wird mir nur noch ein Pendant einfallen. Das ist ein roter Überriesenstern, den man eben am besten im Winter sieht. Das ist Betelgeuse, der Schulterstern im Sternbild Orion. Auch ein sehr heller Stern, leicht mit bloßem Auge zu finden. Auch ein sehr ausgedehnter Überriese, dessen Durchmesser die Erdbahn ebenfalls um ein gutes Stück übersteigt.
Und da bei ihm ja auch das Licht sehr, sehr lange braucht, bis es bei uns eintrifft, könnte es auch sein, dass Betelgeuse vielleicht schon gar nicht mehr existiert.
Ja, das könnte man durchaus so sehen. Bei Antares sind es 600 Lichtjahre, bei Betelgeuse ungefähr die gleiche Zahl, 650 Lichtjahre ist der von uns entfernt. Und was in diesem Stern vorgeht, das kriegen wir eben mit entsprechend 600 Jahren Verspätung mit, wenn uns nämlich das Licht, wenn uns die Strahlung von diesen fernen Sternen hier erreicht auf der Erde.
Aber eine direkte Gefahr besteht für uns nicht, nehme ich mal an, wenn so ein Stern untergeht.
Nicht bei Sternen dieser Entfernungskategorie. Also die beiden, die ich jetzt auch als Beispiel genannt habe, Betelgeuse und Antares, sind die beiden nächsten roten Überriesen, also mit dem geringsten Abstand zur Sonne. Und das sind in den beiden Fällen ein paar hundert Lichtjahre. Wenn in der Geschichte unserer Milchstraße die Sonne sich in der Bewegung eben auch in dieser Spiralgalaxie mal einem roten Überriesen auf wenige Lichtjahre nähern würde. Also wenn so ein Stern nicht 600, sondern nur 6 Lichtjahre entfernt würde und dann, also in unmittelbarer Nachbarschaft unserer Sonne als Supernova explodierte, dann hätten wir eine zweite Sonne am Himmel. Auch mit einem Übermaß an, sagen wir mal, energiereicher, hochfrequenter Strahlung. Also da würde ich mich nicht drüber ausleiten, dass es nie ungefährlich ist. Aber die nächsten Kandidaten sind eben um ein Vielfaches weiter entfernt.
Herr Dr. Junkes, wer war denn alles beteiligt? Wie ich gelesen habe, zum Beispiel auch Mitarbeiter des Max-Planck-Institutes bei dieser hochinteressanten Beobachtung.
Ja, es sind drei Autoren, die tatsächlich aber auch alle drei etwas mit unserem Institut zu tun haben. Keiji Onaka, der Erstautor der Veröffentlichung, kommt ursprünglich aus Japan, hat auch eine Reihe von Jahren bei uns am Institut gearbeitet. Wir haben mit ihm vor 8 Jahren zum Beispiel auch eine ähnliche Geschichte, wenn auch nicht längst nicht mit der gleichen Auflösung und dreidimensionalen Struktur, für den Stern Betelgeuse gemacht. Und er ist inzwischen Professor für Astronomie in Chile, und zwar an der Universidad Católica in Antofagasta. Antofagasta ist im Norden von Chile, und dort hat er dann auch einen sehr direkten Zugang zu den großen Teleskopen der ESO, denn Antofagasta ist als Stadt auch der Zugang zum Cerro Paranal, auf dem die Instrumente, die für diese Untersuchung hier verwendet wurden, stehen. Nämlich die Teleskope des Very Large Telescope Interferometers. Das heißt, das sind die 8-Meter-Teleskope und 1,80-Meter-Teleskope auf dem Gipfel des Berges Paranal, die hierfür verwendet wurden. Also Herr Onaka ist, wie gesagt, der Erstautor der Veröffentlichung, und seine beiden Partner, Co-Autoren, sind Gerd Weigelt und Karl-Heinz Hofmann aus unserem Institut, aus dem Max-Planck-Institut für Radioastronomie. Und Herr Weigelt ist Leiter der Forschungsgruppe Infrarotastronomie, auch emeritierter Direktor an unserem Institut. Er war für lange Zeit einer der drei Direktoren des Max-Planck-Instituts für Radioastronomie. Und in dieser Forschungsgruppe ist eben auch die Arbeit entsprechend entstanden.
Soweit Dr. Junkes vom Max-Planck-Institut für Radioastronomie in Bonn und Effelsberg. Aber zum Schluss habe ich noch eine Ankündigung, nämlich mit Dr. Junkes zu Veranstaltungen.
Ja, wir haben eine besondere Veranstaltung an unserem Hausteleskop, dem 100-Meter-Radioteleskop in Effelsberg. Effelsberg ist ja ein Ort in der Eifel, ungefähr 40 Kilometer südwestlich von Bonn. Und dort steht unser 100-Meter-Teleskop. Und am Samstag, dem 9. September, haben wir zum ersten Mal auch seit längerer Zeit wieder einen Tag der offenen Tür, an dem nicht nur das Besucherzentrum, sondern auch das Observatorium selbst für interessierte Besucher geöffnet ist. Und ein Highlight bei dieser Veranstaltung ist natürlich, neben einer ganzen Reihe von Wissenschaftlern, die über ihre Arbeit berichten, Filme, Beiträge, Präsentationen über die Radioastronomie, dass man auch das Teleskop selber bis zur ersten Plattform in 20 Meter Höhe über Grund besteigen kann, in kleinen Gruppen. Und wo sie dann draufstehen, das ist schon ein Koloss. Ein Teleskop mit einem Parabolspiegel von 100 Metern Durchmesser, einem Gesamtgewicht von über 3000 Tonnen, das allerdings hochpräzise auf Bruchteile von einem Millimeter genau auf jede Position am Himmel ausgerichtet werden kann. Also wer interessiert ist, wer sich zufällig dann in der Eifel befindet, Effelsberg ist ein Ortsteil der Stadt Bad Münstereifel, ist herzlich eingeladen, uns an diesem Tag zu besuchen.
Um wie viel Uhr wird denn aufgemacht?
Das wird von 10 bis 17 Uhr laufen.
Und das am 9. September 2017.